Hallo ihr Lieben.
Hallo. Wir freuen uns auf eine neue Podcast-Aufnahme jetzt. Nach langer Zeit.
Nee, eigentlich haben wir letzte Woche doch erst
aufgenommen. Ja, stimmt, aber jetzt sind die Kinder in der Kita und jetzt können wir das
mal. Es fühlt sich irgendwie alles so entspannt machen. Ich finde es so krass, weil wir wohnen jetzt seit wie lange hier? Seit
einem
paar
Monat.
Wochen. Seit ziemlich genau einem Monat. Und irgendwie fühlt es sich manchmal viel länger an, so als ob wir schon immer hier wären.
Es fühlt sich so natürlich an irgendwie, das fand ich jetzt so krass.
Ja.
Bei unserer alten Wohnung habe ich mich irgendwie nicht so richtig zu Hause gefühlt, nicht so richtig wohl, habe irgendwie schon einen Monat gebraucht, um anzukommen und hier war das so 2 Nächte und dann habe ich mich gleich total selbstverständlich zu Hause gefühlt hier.
Ja, voll, also ja, total, ich weiß total, was du meinst. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht, also die alte Wohnung, also die Wohnung davor, nicht unsere erste Wohnung, sondern die jetzt, haben wir ungefähr ein Jahr drin gewohnt und das war halt eine Erdgeschosswohnung, die war sehr dunkel, die war auch so auf der Nordseite, also es war einfach eine sehr dunkle Wohnung und irgendwie kommt mir das komplette Jahr so ein bisschen so neblig vor. Ich weiß auch nicht, so ganz komisch, irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke, dann so richtig angekommen bin ich halt nie in der Wohnung und irgendwie hat es schon geholfen, aber so vom Lebensgefühl her fand ich die erste Wohnung da auf jeden Fall viel besser. Also es war irgendwie total das Learning, so okay, die zweite Wohnung ist größer, was uns als Familie mega entlastet, weil wir mehr Platz haben. Ja. Gleichzeitig ist die halt viel beschissener gelegen gewesen. Da waren keine Spielplätze in der Nähe, da war halt generell nichts in der Nähe. Also es war halt so voll, die war so ein bisschen so in einem Rentnerviertel einfach. Und irgendwie so, jetzt haben wir halt eine Wohnung, die mega schön ist, wunderschön groß, die halt einen Garten hat, also eigentlich ist es eher ein Haus als eine Wohnung, und aber halt auch total schön gelegen ist und das ist halt irgendwie...
Ja, ich finde das auch einfach so, so schön, dass wir jetzt hier sind und es war halt auch immer so, wenn ich in unsere erste gemeinsame Wohnung gefahren bin oder da in der Gegend war, war ich immer so, oh Mann, es war schon echt schön hier und die Wohnung war... fand ich auch so schön einfach, weil die war klein, aber die hatte halt so richtig Charakter.
Ja.
Die war halt nicht so komplett neu saniert und alles neu gemacht. So, irgendwie steckt da ein bisschen mehr Geschichte drin, ein bisschen Herz. Es war alles ein bisschen freundlicher, heller, schöner. Da waren auch noch so alte Türen drin in unserer ersten gemeinsamen Wohnung. Und die zweite, die war halt auch schön. Es war halt auch eine schöne Wohnung, aber ja, die hatte nicht so ganz den Charakter und ich habe mich da auch nie ganz so wohl gefühlt, eben auch in dem Stadtteil.
In dem neuen, ne? Ja.
Genau.
Aber jetzt hier ist es halt mega. Also wir sind halt so krass gut in der Nachbarschaft aufgenommen worden. Also einfach, das ist halt so, also unsere Kinder, die spielen mit den anderen Kindern, als wären die schon ewig befreundet.
Ja.
Auch generell, dass wir halt, also theoretisch könnten wir den ganzen Tag zu Hause sein und trotzdem alle Bedürfnisse erfüllen. Also wir haben halt einen Garten, andere Kinder sind da. Selbst so jetzt die Wochen, die Kita frei waren, weil wir halt jetzt erst mit der Eingewöhnung gestartet haben, es war gar kein Problem, weil die Kinder halt auch so viel draußen mit anderen Kindern gespielt haben. Sozial halt irgendwie ausgeglichen waren, dass halt alles so irgendwie viel entspannter war. Und jetzt war unser Kind auch, unser großes Kind ist jetzt viel selbstständiger irgendwie, also ist halt gerade generell in der Wackelzahnpubertät und wird jetzt auch selbstständiger. Und dadurch, dass wir jetzt hier wohnen, ist diese Selbstständigkeit halt auch, also kann so krass gefördert werden, weil er halt jetzt einfach auch mit den anderen Kindern alleine draußen spielen kann. Davor mussten wir immer gemeinsam zum Spielplatz gehen oder in den Park gehen oder sowas, was halt jetzt irgendwie, also es ist jetzt viel mehr Autonomie auch einfach möglich.
Ja, total. Und wir haben ja auch hier einfach so ein Glück, dass das Nachbarhaus, das gehört dem Sohn von unserem Vermieter und die haben halt keinen Zaun hier hingebaut und die Kinder, die können hier einfach in einem etwas größeren Bereich, der aber umzäunt ist und sicher für die Kinder, können hier einfach ihr Ding machen mit anderen Kindern. Also das Nachbarhaus ist auch voller Kinder, da gibt's mehrere Wohnungen drin. Und deshalb ist das, man merkt auch richtig, wie die den übelsten Schub machen, wie die halt richtig Action haben, wie die es richtig genießen, wie sie es total cool finden. Man merkt auch, dass die jetzt auch schwerer runterkommen und weniger schlafen, aber das ist so.
Aber es ist auch Sommer, so eine, also es wird jetzt auch immer heller abends und so.
Ja, genau, aber man merkt so richtig, dass sie so richtig im Action-Modus sind und ganz viel Neues lernen und ganz viel Neues erkunden und kennenlernen. Und dann auch, wenn sie dann bei Nachbarskindern dann in der Wohnung sind und so. Und das ist einfach voll die krasse Entwicklung und wir merken einfach richtig, wie stark entlastend das auch ist, einfach so dieses, da sind unsere Kinder mal bei Freunden und Freunde von den Kindern mal bei uns und das wechselt sich so ein bisschen ab und man achtet aufeinander, man achtet irgendwie auf die, auf alle Kinder so ein bisschen. Ja. Und dadurch ist einfach sehr viel mehr Autonomie für die Kinder möglich und die können sich so viel freier bewegen und ja, so viel mehr von anderen Kindern lernen und müssen nicht die ganze Zeit kontrolliert werden. Und das ist einfach für die Kinder sehr cool, für uns sehr cool und voll das Win-Win einfach.
Ich finde es auch generell voll spannend, dass da jetzt so eine neue Komponente mit dazu kommt in die Elternschaft, nämlich Freundschaften, irgendwie Freundschaften begleiten, auch wie man mit anderen Kindern umgeht, so, also wie setze ich Grenzen, wie, also ich finde halt, man merkt schon sehr deutlich, dass Kinder so unterschiedlich sind, also man muss ja dann auch das Freundeskind quasi, also Freundin, also
ja, die befreundeten
das andere
Kinder.
Kind, ja. ja auch so ein bisschen kennenlernen erst, bis man halt so eine Ebene findet, auf der das Kind, weil jedes Kind funktioniert ja auch so individuell und das fand ich auch so voll das spannende Learning, dass halt, also ich bin halt auch schnell in so eine strengere Haltung dem fremden Kind gegenüber irgendwie gefallen, weil ich das vielleicht auch noch so von meinen Eltern kenne oder ich weiß nicht, also war ich halt nicht so, ich weiß nicht genau, wie das kam. Irgendwie, glaube ich, weil man das Kind vielleicht auch weniger kennt und dann so in so soziale, gesellschaftliche Denkmuster reinkommt oder keine Ahnung.
Ja, es ist auf jeden Fall erstmal schwieriger damit umzugehen und halt auch mit den Schwierigkeiten, die sich eben bei Kleinkindern, die befreundet sind, ergeben, halt die Streitereien und nee, das ist meins und nein, du darfst hier jetzt nicht spielen, bla bla, halt solche Sachen, die dann einfach aufkommen. Und für uns war das halt auch erstmal so, wir waren auch dann voll mit dieser Situation konfrontiert und wussten einfach gar nicht so recht, wie man mit sowas umgeht, wie man auch mit Kindern umgeht, die jetzt dann einfach vorbeikommen und so, was ja auch sehr cool ist. Wir haben
uns
das total gewünscht.
Ja, wie oft sagt man da ja, wann sagt man da nein und so. Also halt
genau.
So,
da was sind jetzt unsere Grenzen? Wie viel ist es jetzt für uns okay, dass die Kinder hier rumrennen und so?
Ich weiß jetzt noch, was mein Problem war. Mein Problem war auch so ein bisschen, dass ich das andere Kind nicht enttäuschen wollte. Also wenn ich dann zum Beispiel irgendwie halt eigentlich gemerkt habe, ich habe keine Kapazitäten dafür, dass jetzt noch andere Kinder hier sind, dass die Kinder eigentlich rausgehen sollten oder so, dann habe ich das aber irgendwie nicht so richtig geschafft, diese Grenze zu setzen, weil ich mir so dachte, nee, ich will ja eigentlich, dass alle sich willkommen fühlen können, aber dass man das halt grundsätzlich wollen kann, aber das in dem einen Moment halt vielleicht gerade nicht möglich ist und man einfach sagt, hey, geht eine halbe Stunde raus, danach könnt ihr reinkommen. Das reicht ja auch voll oft so, dass man eine halbe Stunde kurz seine Ruhe hat und dann. Was ich aber auch super spannend finde und woran ich mich an meine eigene Kindheit auch noch erinnere, ist dieses ständige Geklingel. Die Kinder klingeln alle 2 Minuten und ich weiß noch, wie ich als Kind auch voll oft, oh, jetzt muss ich noch das holen, jetzt muss ich noch das holen, jetzt muss ich noch das holen. Und als Kind macht man sich da so gar keine Platte, man geht einfach zur Tür, klingelt, und die Eltern sind hier, es war so,
schon wieder
wird geklingelt.
Ich wollte jetzt noch was machen. alle 3 Minuten klingelt.
Ich weiß auch noch, wie ich als Kind, mein Vater, jeden Mittag macht er Mittagsschlaf. Ich wollte nie was von meinem Vater, nie. Es war mir immer egal, was er macht und keine Ahnung was. Ja. Und dann meinte er immer, ich lege mich jetzt mal eben hin. Für eine halbe Stunde. Ich habe es jedes Mal geschafft, in dieser halben Stunde nach ihm zu rufen oder irgendwie ins Schlafzimmer reinzulaufen, weil ich ein Buch holen wollte und nicht gecheckt habe, dass er da drin liegt oder irgendwas, so jedes Mal. Und jetzt, wo ich selber erwachsen bin und Kinder habe, so denke ich so, boah, es muss so abfuckend für meinen Vater gewesen sein, weil ich war zum Teil halt auch schon irgendwie 16 oder 17. Also ich habe das richtig, richtig lange gemacht. Er konnte einfach nie Mittagsschlaf machen.
Oh Mann. Das habe ich auf jeden Fall jetzt auch gefühlt. So, ja, geht mal raus spielen. Ach, jetzt sind die Kinder draußen, wie entspannt. Ding dong, ding dong, ding dong.
Ja. Wir wollen doch lieber wieder rein. Wir wollen noch was zu essen. Ich habe das und das vergessen.
Ja, genau. So geht's die ganze Zeit. Aber das war auf jeden Fall auch sehr spannend. Und eben mit Kleinkindern, also gerade wenn andere Kinder dann hier sind und mit so 4-jährigen, also 4- und 2-jährigen Kind ist dann halt auch voll viel noch so, nein, das ist meins und dann irgendwie mit diese Streitigkeiten zu begleiten. Und das war, ich finde das auch einfach sehr spannend, so wie das einfach ist, wenn man als Eltern in so neue Situationen kommt, die dann einfach, wo man sich so denkt, so, hä, das ist eine neue Situation, was mache ich jetzt? Wie gehe ich damit um? Wie verhält man sich jetzt? Wie verhalte ich mich? Und wie setze ich jetzt Grenzen? Und das muss irgendwie alles dann ausgelotet werden, kennengelernt werden, die Situation. Auch eben die anderen Kinder muss man kennenlernen, um irgendwie einschätzen zu können, wie kann ich mit dem Kind umgehen? Wie kann ich dem vertrauen? Wo setze ich jetzt Grenzen, wo setze ich keine? Weil es ist ja ein Unterschied, muss ich dem Kind jetzt Grenzen setzen, damit das nicht jede Minute hier klingelt, oder klappt das auch anders oder so? Also solche Sachen muss man halt erstmal kennenlernen und verstehen, und das war echt
ganz interessant. Ja, und halt Konflikte unter Freunden zu begleiten. Also wir hatten halt am Anfang so die Situation, dass halt eins von den Nachbarkindern nur mit einem von unseren Kindern spielen wollte und mit dem anderen nicht. Und da das auch irgendwie so zu begleiten und halt irgendwie auch, also ich hatte da voll die Unsicherheiten, weil ich irgendwie nicht das andere Kind verurteilen wollte und auch nicht irgendwie halt die Mutter, also ich hatte halt so das Gefühl, wenn ich jetzt zu der Mutter gehe und sage, ja, dein Kind schließt unser Kind aus oder sowas, dass sie dann traurig sein könnte. Also ich weiß nicht warum, aber ich wollte einfach irgendwie niemanden verletzen. Und das war im Endeffekt voll dumm, weil eigentlich, also wir haben dann einfach mit der Mutter drüber gesprochen, dann hat sie halt nochmal das Gespräch gesucht, wir haben halt herausgefunden, woran es lag. Es war halt im Endeffekt so ein, was Kinder halt oft tun, ist so spielerisch halt Dinge verarbeiten so. Und jetzt sind die halt Best Friends so. Also das hat halt voll was gebracht, und das ist für mich auch so ein Learning irgendwie, wie man halt auch mit anderen Eltern umgehen kann und wie man halt auch mit dem dann eben das andere Kind oder die anderen Kinder so kennt. Warum lachst du?
Nee, ich finde das einfach so spannend, weil du und ich vielleicht auch wissen ja auch einfach ein bisschen was, aber dann einfach so diese praktische Situation, die halt noch nie da waren, so, wow, Pro-Tipp, wenn ein Konflikt zwischen den Kindern gibt, connectet euch mit den Eltern von dem anderen Kind. Wer hätte das gedacht? Das ist
ja
doch so offensichtlich
eigentlich. Also ich finde halt so, also man denkt halt immer, ja, also ich dachte als Kind immer, wenn ich erwachsen bin, dann habe ich keine Unsicherheiten mehr. Aber nur weil ich jetzt Kinder habe, habe ich ja immer noch soziale Unsicherheiten, bin das zum Beispiel auch gewohnt. Also ich habe halt oft irgendwie in sozialen Situationen werde ich missverstanden oder sowas oder bin halt da generell voll verunsichert, noch eben auch aus meiner Kindheit, aber das hält ja jetzt, also ich finde, das hält halt auch bis jetzt so ein bisschen noch an.
Ja, klar.
Ich meine, je älter wir werden, desto klarer kommunizieren Menschen und desto stabiler sind auch alle, habe ich manchmal das Gefühl. Also so, es gibt ja immer diese Findungsphase und dann ist dann irgendwann so ein bisschen angekommen. Die meisten haben vielleicht dann auch schon eine Therapie hinter sich oder sich halt so mit ein paar Themen auseinandergesetzt. Und dann kann man irgendwie auf einer viel entspannteren Ebene kommunizieren, aber da muss ich mich auch erst dran
gewöhnen. Angst haben, irgendjemanden zu verletzen, vor den Kopf zu stoßen oder so, weil viele auch gelernt haben, dann das eben so zu hören, wie es gemeint ist und nicht irgendwie falsch einzuordnen oder so.
Ja, und was halt auch irgendwie dazukommt, ist so, also bei mir zumindest, so Ängste aus der eigenen Kindheit, dass unsere Kinder zum Beispiel keine Freunde finden oder ich war halt als Kind, ich habe ja ADHS und ich war immer halt wild und halt ungezwungen, in Anführungszeichen. Ich habe immer gesagt, was ich meine, und ich hatte halt schon auch, also ich hatte immer Freunde, aber ich war jetzt nicht irgendwie beliebt und ich hatte auch schon oft Schwierigkeiten damit, halt so zu interagieren, und andere Eltern haben mich auch nicht gemocht. Ich war immer der schlechte Einfluss und so. Und ich habe halt übelst Angst, dass sich das bei unseren Kindern dann wiederholt. Also ich merke halt total, dass mich da voll viele Situationen einfach so in so eine Angst versetzen.
Ja, und die Angst, die ist dann auch schon wieder eher das, was hinderlich ist. Dann, weil das ist dann das, was einen dazu bringt, Situationen falsch einzuordnen und überzubewerten und dann eben falsch zu reagieren, was halt dann negative Auswirkungen hat. Es ist aber auch so, man projiziert halt auch einfach so viel auf die Kinder. Und das muss man halt erstmal checken. Ich habe auch einfach so viele auf die Kinder projiziert und tue es immer noch. Das ist mir letztens auch wieder bewusst geworden, dass ich auch, also jetzt standen wir vor der Situation, dass unser Kind halt jetzt, war jetzt in Pubertät, ging los. Es hatte viele Wutausbrüche und es war echt eine richtig brachiale Gefühlszeit und halt auch einfach diese Wutbewältigungsstrategien, die vorher geklappt haben, wo Wutausbrüche dann seltener wurden und seichter und gut verarbeitet werden konnten. Das hat einfach gar nicht mehr geklappt. Das ist übergegangen zu Ausrasten, Schlagen, Sachen schmeißen, einfach so all das, was
eigentlich schon lange durch war, was seit 2 Jahren kein Thema mehr war.
Ja, und diese ständigen Ausraster, und wir haben halt dann herausgefunden, dass halt auch, dass es jetzt auch an der Zeit ist, dem Kind Freizeitaktivitäten zu bieten, weil es einfach Herausforderungen braucht. Also man hat gemerkt, dass der Große einfach zu Hause die ganze Zeit alles selber machen wollte und Herausforderungen gesucht hat, aber eben die Herausforderungen, die halt zu Hause noch möglich sind, die er halt noch nicht machen darf, das sind ja die, die er aus einem guten Grund nicht machen darf. So,
aber da ist ja fast gar nichts. Das fand ich auch total spannend, weil er hat einfach dann angefangen, die scharfen Messer zu benutzen und meinte so, mein Körper ist jetzt bereit für scharfe Messer. Und er hat einfach immer so eine Melone selbst geschnitten und das hat er dann so richtig lange, also hat sich so an den Tisch gesetzt und dann war halt sein Mittagessen einfach so eine komplette Melone. Hat sich da so lang rangesetzt, irgendein Hörbuch gehört und richtig, richtig lange mit der Melone geschnitten, auch echt zum Teil waghalsig, aber ich glaube, er hat das voll gebraucht und danach war er immer voll ruhig. Mhm.
Ja, total. Und diese Herausforderung hat auch mega gut geklappt. Und ich glaube, das ist auch so eine Frage, was dann, die dann Eltern oft haben. Woran merke ich, dass mein Kind bereit dafür ist? Ja, das Kind weiß es. Es weiß es und es wird das kommunizieren.
Ja.
Das ist eigentlich so simpel. Ja. Und wir eben konnten ihm dann halt auch nicht so viele Herausforderungen mehr bieten und wir haben gemerkt, er sucht sich die, aber er möchte das, er möchte alles alleine machen und deshalb irgendwie angefangen mit Freizeitaktivitäten, mit Sport.
Und das klingt jetzt so, als ob er jeden Tag 5 Stunden Sport, nein, er hat jetzt einmal oder zweimal die Woche geht er jetzt zum Sport.
Genau, und das hat auch gleich mega geholfen. Also wir waren dann da beim Probetraining, hat er ein bisschen was gemacht, am nächsten Tag war einfach entspannt, war wie eine schnurrende Katze, er war die Ruhe selbst, weil einfach diese Herausforderung endlich hatte und auch vielleicht so diesen körperlichen Ausgleich.
Er geht da jetzt auch alleine hin?
Genau, er geht da jetzt auch alleine hin, das war auch krass, ne, dann irgendwie 2 Probetrainings durfte ich dann dabei sein und dann beim nächsten Mal meinte ich so, ja, eigentlich soll Papa jetzt nicht dabei sein und wäre es okay, wenn du alleine da bleibst, meinte er so, nein, du bleibst da, bin noch nicht bereit, so. Wir sind mit Auto hingefahren, also auf dem Hinweg hatten wir das Gespräch, dann stand ich mit ihm in der Tür, er ist reingetreten und meinte, Papa, du kannst jetzt gehen. Und ich so, hä, wie, fühlst du dich jetzt bereit? Ja, ich fühle mich bereit, tschüss. Und dann habe ich mich verabschiedet und war so ganz baff, dass er jetzt einfach, also ich fand es auch cool, dass er sich da gleich so wohl gefühlt hat, dass er dann reingegangen ist und hat da gewunken, ist rein und ich war so ein bisschen, okay, gut, dann gehe ich jetzt, cool.
Ich finde es so wild, also einfach so das jetzt so anzunehmen und zu sagen, okay, jetzt auf einmal bist du selbstständig oder selbstständiger und also die Aufgabe als Elternteil verschiebt sich ja auch total so, also Ich sehe gerade die größte Aufgabe darin, seine Launen nicht persönlich zu nehmen. Und er sagt immer, Mama, mach doch einfach dein Ding. Ja, mache ich jetzt auch einfach mein Ding.
Ja. Aber genau, er macht ja auch zunehmend einfach sein Ding. Er bleibt halt alleine bei seiner sportlichen Aktivität. Und er geht halt alleine auch zu befreundeten Kindern und ist da. Er war jetzt auch alleine auf einem Ausflug mit der Nachbarsfamilie.
Ja.
Und so Sachen. Und dann echt, dieses Loslassen, das ist halt so faszinierend, wie groß er wird. Und dass man jetzt ihm einfach viel mehr Freiheit zugestehen muss, weil er wird dann halt auch einfach wütend, wenn man ihn da einschränkt und diese Autonomie eben nicht lässt.
Ja.
Und das ist schon spannend. Das ist auch gerade einfach eine Phase des Loslassens für uns.
Und gleichzeitig aber auch immer noch so klein irgendwie. Dann heute Morgen hat er sich so auf meinen Schoß zusammengekuschelt und wir haben was gelesen und ich weiß auch nicht, das finde ich aber auch immer total süß. Er wollte sich heute Morgen anziehen und dann bin ich halt so auf ihn zugekommen, weil ich wollte ihm einfach nur guten Morgen sagen und er war so, nein Mama, mach dein Ding weiter. Ich möchte mich allein anziehen. Ich war so, oh, okay, ja klar, kein Problem, ich möchte dich gar nicht anziehen, ich wollte dir einen Kuss geben. Ach so, na gut, mach das.
Ja, gern. Also wirklich, wir können halt auch noch für viel, ich kann auch noch für viel mit ihm kuscheln und so. Auch dann nachts oder morgens, ist auch irgendwie gerade total kuschelig, das ist total schön.
Ich frage mich, ob das in der Pubertät, also weil es heißt ja nicht umsonst Wackelzahnpubertät, quasi, dass es wie so ein verlängerter Arm ist, also dass halt dann, ich habe mir jetzt auch ein Buch zu beiden, Pubertät und Wackelzahnpubertät bestellt, ich bin sehr gespannt, aber ob das quasi im Endeffekt genau die gleiche Mission ist, dass man halt die Launen des Kindes aushält, dem Kind mehr Verantwortung überträgt, gleichzeitig aber halt für die Fehler weiterhin Verantwortung trägt, so, weil man ist ja, die Kinder sind ja noch nicht erwachsen. Und vor allem halt einfach akzeptiert, dass das Kind jetzt erwachsen wird, weil ich weiß halt noch aus meiner eigenen Pubertät, dass das der Hauptkonfliktpunkt zwischen mir und meinen Eltern war. Ich wollte was machen und es wurde immer gesagt, nein. Und es wurde mir keine gute Begründung gegeben. Und
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ja, ich glaube, meine Eltern haben das in der Pubertät schon sehr gut gemacht. Also sie haben, was sie gemacht haben, war es einfach, ihren Kindern zu vertrauen, die Kontrolle einzuschränken, aufzugeben. Also ich glaube halt in der Pubertät ist halt wirklich die Aufgabe der Eltern, eben sowas nicht persönlich zu nehmen und einfach der sichere Hafen zu sein, da zu sein, den Kindern beizustehen, immer, wenn die Hilfe benötigt wird, dann Hilfe zu geben, aber nicht halt ungefragt und halt eben nicht versuchen, die Kinder zu kontrollieren, sondern sich zu sagen, hey, ich habe mein Kind bis hierhin erzogen und ich vertraue ihm jetzt. Ich vertraue dem Kind jetzt, richtige Entscheidungen zu treffen und erstmal zu beobachten, so, also erstmal innezuhalten, zu beobachten. Und wenn man sich sicher ist, okay, das geht hier jetzt in eine falsche Richtung, dann kann man mit dem Kind sprechen, dann kann man intervenieren. Aber genau bis dahin muss dann einfach vertrauen und machen lassen.
Vor allem, also
glaube ich zumindest.
Ich glaube halt Pubertät, da geht es ja auch so ein bisschen darum, also dieser Abnabelungsprozess, da geht es ja auch so generell ein bisschen darum, dass Kinder halt herausfinden, welche Werte sie von den Eltern übernehmen wollen und welche Werte halt einfach nicht. Und dass man als Eltern dabei auch ein bisschen zusieht und das akzeptiert, dass das Kind vielleicht ein paar Werte jetzt ausprobiert, auch vielleicht mal kurz ablegt, eine Zeit lang, um auszuprobieren, wie sich das so anfühlt. Und dann, also ich muss sagen, ich habe sehr viele Werte von meinen Eltern eine Zeit lang abgelehnt und mittlerweile komme ich aber zu fast allen wieder zurück. Aber so im Einklang mit mir selbst fühlt sich halt nicht so aufgedrängt an. So.
Ja, genau. Also man kann ja anderen Menschen schlecht irgendwie Werte überstülpen und eben andere Menschen kontrollieren. Das funktioniert halt eben nicht. Und ich glaube, man kann ja schon seine Meinung sagen zu dem Verhalten des Kindes. Du kannst halt sagen, ja, das finde ich nicht gut, weil das und das so, aber.
Oder es macht mir Sorge.
Genau, das kann man sagen. So, du kannst auch sagen, hey, schau mal, das, was du gerade machst, das macht mir Sorge, weil dies und das so. Ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig, dass man da bei sich bleibt und dann auch im Prinzip auch wie bei der gewaltfreien Kommunikation einfach so zu sagen, was man sieht, wie man das empfindet und was man sich wünschen würde, und dem Kind einfach so gesehen beizustehen, aber halt nicht, dass das Kind das Gefühl hat, dass es jetzt kontrolliert wird, so dass es jetzt, also dass man nicht in Gespräch geht, du darfst nicht, weil bla bla bla, weil ich das sage, so, das wird halt nicht viel helfen.
Ja, und vielleicht auch halt sich ernsthaft für das zu interessieren, für das sich das Kind interessiert, also anstatt zu sagen, ja, wir machen ja nichts mehr miteinander, du hast ja keinen Bock mehr mit uns gemeinsam zu frühstücken oder sowas, halt zu akzeptieren, dass das Kind halt am Sonntag bis um 11 schlaft, also verstehe ich auch nicht, warum regen sich Eltern darüber auf, wenn Kinder lang schlafen? Hä, also ist es so, irgendwie regen sie sich die ganze Zeit drüber auf, dass die Kinder nicht schlafen, wenn sie klein sind. Wenn sie dann groß sind und den ganzen Tag schlafen, kommen sie da, oh, mein Kind schläft die ganze Zeit, das kann ja nicht angehen. Denke ich mir so, lass dein Kind doch schlafen, freu dich doch, schlaf doch selbst. So, hä? Ich hoffe, dass ich nicht so werde. Ich habe ja gut reden, wir haben ja noch keine Kinder in dem Alter, aber für alle, die gerade nur Kinder in der Pubertät haben und keine Kinder, Kleinkinder, so, versucht euch mal dran zu erinnern, wie heftig es war, als ihr nicht schlafen konntet. Ich glaube, das ist so voll dieses, boah, ich liebe meine Kinder so sehr und ich will jede Sekunde mit denen verbringen. Und dann kommen die in die Pubertät. Also das stelle ich mir halt gerade hart vor. Und dann haben die keinen Bock mehr auf dich. So mit dieser Ablehnung einfach umzugehen und die mit sich selbst auszumachen und nicht aufs Kind zu übertragen.
Genau, und die nicht persönlich zu nehmen einfach.
sondern einfach das als Phase auch wieder zu akzeptieren. Genauso wie in der Autonomiephase halt ein Stück weit. Das hast du, glaube ich, letztens gesagt, dass quasi das in diesen drei Bereichen, dass es eigentlich alles Autonomiephasen sind, weil es geht immer nur um Autonomie.
Autonomiephase, Wackelzahn, Pubertät.
Und Pubertät, es geht eigentlich immer um Autonomie.
Immer eine Autonomiephase, ja. Ja, es ist halt immer so diese Reibung zwischen Abgrenzung und Nähe, so. Das ist halt ein... Das ist halt so diese unauflösbare Reibung, die sich halt auch einfach durchs Menschenleben zieht, die immer da ist, auch bei Erwachsenen. Und das zu handeln, so, das muss halt auch einfach gelernt werden, so. Und das lernen die Kinder halt eben auch in diesen Phasen, da mit dieser Reibung umzugehen. Ja, man kann sich halt auch immer über alles aufregen, dass das Kind jetzt lange schläft, dass es kurz schläft, dass dies und das macht. Aber was ist denn der Anspruch, dass das Kind einfach genau das macht, was man selbst jetzt gerade möchte? Also man kann sich halt immer über alles aufregen dann regt man sich halt über alles auf und ist wütend und versucht die ganze Zeit die Dinge zu kontrollieren, aber die Dinge sind halt, wie sie sind, so egal, ob du dich drüber aufregst oder nicht, es macht keinen Unterschied.
Das war gestern total spannend. Unser Kind war schon relativ müde und eigentlich, also die waren irgendwie bei so einem Sandwasserspielplatz, keine Ahnung, und der war halt auf jeden Fall sehr schmutzig. Und dann habe ich erst mal Badewasser eingelassen, dann hat er gebadet. Eigentlich wollte ich, dass er dann schlafen geht. Es war, glaube ich, schon 18.30 Uhr oder so. Schon. Also mein Plan war auf jeden Fall, dass er so um 19 Uhr schläft.
Aber die Kinder sind auch gerade so ein bisschen dauermüde, deshalb.
Ja, genau, auf jeden Fall. Wollte ich ihm dann nach der Badewanne einen Schlafanzug anziehen, hat er aber gefragt, ja, wo sind denn die anderen Kinder? Meinte ich so, naja, die sind noch draußen, hat er auch gehört, dass die draußen sind, weil, ja, die sind ja bei uns quasi im Garten so. Und dann war so, nee, da möchte ich jetzt auch raus. Und dann meinte ich so, boah, ich fände das echt gut, wenn du jetzt schläfst. Und dann ist er richtig, richtig dolle wütend geworden, weil sie so, nein, geh weg, lass mich in Ruhe, mach dein Ding, halt dieses, so die ganze Zeit. Und dann hat er mich einmal geschlagen, meinte ich so, du schlägst mich gerade, weil ich habe das Gefühl, er merkt das gar nicht. Mhm. Und hat er auch sofort wieder aufgehört und dann hat er so angefangen, so sein T-Shirt so durch die Gegend zu peitschen. Und anstatt dass ich halt, also ich glaube, früher hätte ich gesagt, so hör auf, du kannst damit jemanden verletzen oder hätte versucht, ihm das wegzunehmen oder so. Und ich dachte diesmal so, okay, ich war halt auch tiefenentspannt, muss ich sagen. Ich lasse mich jetzt einfach mal drauf ein und habe so versucht, das T-Shirt einzufangen und habe so ein bisschen so meine Stimme verstellt und meinte so, boah, ich fange das jetzt. Das ist ein T-Shirt-Kampf und sowas, keine Ahnung was. Und am Anfang war er halt noch so voll wütend, aber dadurch konnte er sich so abreagieren, habe ich so einmal gefangen, habe es dann wieder losgelassen, damit er halt weiter schlagen konnte damit. Dann habe ich so mit den Füßen gefangen, meinte so, boah, guck mal, das ist jetzt ein Stunt. Und dann musste er so richtig lachen irgendwann. Es hat ihm richtig Spaß gemacht. Er konnte so richtig seine Energie halt so rauslassen. Und dann meinte er so zu mir, jetzt geht's mir wieder gut, aber sauer auf dich bin ich immer noch. Mhm. Und dann hat er sich angezogen und ist rausgegangen. Und es ist auch so ein Ding, so ein Learning von, boah, er ist jetzt halt so groß, er kann auch noch mal rausgehen, auch wenn er müde ist. Dann geht er halt noch mal, ich meine, er war da noch mal eine halbe Stunde draußen, dann ist er auch schlafen gegangen. Im Endeffekt war er trotzdem 19:30 im Bett. Und
ja, was ich ja ganz spannend finde, was ja auch so ein bisschen da drin steckt, was du gemacht hast, ist ja eben dieses nicht kontrollieren, aber so ein bisschen sanft in eine andere Bahn lenken. Das hast du ja damit gemacht. Du hast halt seine Energie genommen und einfach das genutzt, was da war, um das halt dann in eine positive Bahn zu lenken. Und wie das immer konkret umsetzbar ist, weiß ich nicht. Aber das ist, glaube ich, so, wie Erziehung am besten funktioniert.
Ja, das ist halt auch so ein Ding, was ich irgendwie jetzt gelernt habe mit dem Schlagen. Ja, natürlich bringt das halt was. Also natürlich kann ich dem Kind tausendmal sagen, dass Schlagen nicht okay ist. Aber in dem Moment, in dem ein Kind halt so viel Wut hat, dass es anfängt zu schlagen, ist der rationale Teil des Gehirns gar nicht mehr abrufbar. Mhm. Das heißt, natürlich kann ich jetzt sagen, hey, du schlägst mich gerade. So, oder ich fange halt selber an, dem Kind Gewalt anzutun, indem ich es festhalte oder was weiß ich, oder es anbrülle. Was für mich eigentlich ein gutes Learning war, dass ich einfach das aufnehme. Und zum Beispiel mache ich voll oft meine Hände, halte ich dann so vor den Körper, dann kann unser Kind einfach so dagegen schlagen. Oder ich sage so, hey, komm, wir machen einen Boxkampf oder so. Und dann, dann darf er eben halt so gegen meine Hände boxen. Mhm. Und das führt halt dann immer dazu, dass dieses körperliche Abreagieren, was man als Gewalt interpretiert als Elternteil, und deshalb macht es einen ja auch so wütend, wenn man sich dann direkt denkt, boah, mein Kind wird für immer schlagen und es ist häusliche Gewalt und das ist übelst der Tyrann, macht man zu einem Spiel, und voll oft wenn unser Kind jetzt den Impuls hat zu schlagen, sagt er direkt zu mir, komm, wir machen ein Klatschbattle oder sowas. Und dann klatschen wir also ganz schnell unsere Hände gegeneinander. Mhm. Und solche Sachen. Also es funktioniert halt auch richtig, richtig gut. Es ist irgendwie halt so quasi die Strategie des Kindes aufgreifen und in eine konstruktive Strategie halt umlenken.
Ja, man kann dem Kind eben in diesem Wutmoment, kann man dem eben auch nichts erklären. Also du brauchst dem Kind nicht sagen, hey, hauen ist so gemein, bla bla bla. Das kommt einfach nicht an. Und das ist total sinnlos, dann in dem Moment so auf das Kind zuzugehen und am besten halt noch so, du hörst das sofort auf zu hauen. So, da kommt halt einfach gar nichts an. So, das Einzige, was das bringt, ist halt das Kind da irgendwie rausholen und dann, wenn es sich beruhigt hat, dem dann die Information zu geben, weil es dann überhaupt empfänglich dafür ist.
Ja.
Und das ist ja auch so oft auch bei Erwachsenen so. Stellt euch vor, ihr seid einfach so total gestresst, ihr habt irgendwie einen Termin vergessen und jetzt müsst ihr irgendwie schnell los und sucht alles zu Hause zusammen oder irgendwie so eine Situation, die halt richtig stressig ist und ihr seid dann einfach komplett weg, komplett in diesem Stressmodus und bis ihr dann kurz innehaltet und checkt so, okay, ja, es wird mir nichts geschehen, das ist jetzt alles gut oder ne, es muss halt einfach diesen Moment geben, in dem man da mal kurz rauskommt, dass man überhaupt wieder klaren Gedanken fassen kann und überhaupt alles so sehen kann, wie es eigentlich ist, abseits von dieser Katastrophisierung. Und ich glaube, das ist halt bei Kindern eben hoch zwei.
Ja.
Weil die können, also bei denen ist eben das Gehirn noch nicht so ausgeprägt, dass die das können.
Vor allem, weil halt auch einfach das emotionale Zentrum größer ist als das rationale.
Ja, eben. Ja. Und Erwachsene haben da ja auch häufig schon Schwierigkeiten mit, überhaupt mal rauszukommen aus diesem Stress.
Das gilt übrigens auch für Kinder in der Pubertät, weil das Gehirn ist erst mit 23 Jahren circa komplett ausgereift. Das heißt, und selbst bei Erwachsenen, wenn wir wütend sind oder gestresst, dann setzt das rationale Denken aus. Finde ich auch immer spannend, so, ja, ich habe meinem Kind ja aber doch gesagt, dass es nicht hauen soll, warum haut es dann immer noch? Überlegt euch mal, wie lange ihr braucht, also man geht davon aus, dass ein Mensch circa 66 Tage im Durchschnitt braucht, um ein neues Verhalten zu etablieren, eine neue Gewohnheit. Also es braucht 66 Tage, in der man eine bestimmte Gewohnheit, ein bestimmtes Verhalten ständig wiederholt, bis es quasi im Unterbewusstsein als Handlungsoption überhaupt erst angekommen ist. Als erwachsener Mensch braucht ihr so lange. Also natürlich braucht ein Kind auch ewig, wo das ganze Gehirn noch nicht komplett ausentwickelt ist, wo so eine Reizfilterwahrnehmung noch ganz anders funktioniert und so weiter.
Ich fand das Beispiel mit dem Alkohol einfach super treffend, was du gemacht hast. Möchtest du das erzählen? Ich möchte das jetzt nicht wegnehmen, weil es dein Beispiel ist.
Nee, erzähl ruhig.
Wir wissen ja alle, dass uns Alkohol nicht gut tut und können uns das halt auch vornehmen, nicht zu trinken. Und wie oft trinken wir halt trotzdem Alkohol, auch wenn wir es dann irgendwie scheiße finden oder bereuen. Oder wenn wir betrunken sind, dann sind wir noch ein bisschen vom Zustand her näher an einem Kleinkind, weil unser rationales Denken auch nicht gut funktioniert. Ja, dann machen wir halt eben Sachen, die für uns nicht gut sind oder keinen Sinn ergeben. Alkohol macht halt dumm.
Ja, also im Endeffekt war das Beispiel halt so, dass wenn man halt betrunken ist, dann ist halt auch die Impulskontrolle gehemmt, was im Endeffekt genau dasselbe ist wie bei einem Kleinkind, nur dass bei einem Kleinkind das Gehirn halt noch nicht so weit entwickelt ist, sodass die Impulskontrolle quasi noch nicht vorhanden ist. Und das heißt halt einfach, wenn Kleinkinder sich eine bestimmte Sache in den Kopf gesetzt haben, dann fällt es denen, also dann geht es so gut wie gar nicht, dass sie diesen Impuls unterdrücken. Das kommt dann erst mit den Jahren. Und bei Betrunkenen ist es ja ziemlich genauso. Also Betrunkene sagen halt oft, also so Zunge, wie heißt das, Herz auf der Zunge oder weiß ich nicht, machen halt irgendwas, was sie halt eigentlich nicht machen würden und bereuen das dann auch am nächsten Tag. Und bei Kleinkindern ist es halt in Anführungszeichen ähnlich, dieser Zustand, dass sie halt bestimmte Dinge tun, obwohl sie es nicht wollen. Also wenn zum Beispiel euer Kind auch sowas sagt wie, ey, ich wollte dich eigentlich gar nicht hauen, ich wollte das eigentlich gar nicht, dann kann das sehr gut sein oder dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das Kind das auch ernst meint, aber halt in dem Moment nicht anders handeln konnte, weil einfach keine andere Handlungsoption abrufbar war.
Ja.
So, ja, genau. Und der Unterschied ist aber, dass Kleinkinder sich das nicht aussuchen, diesen Zustand. So, wir können selbst aussuchen, ob wir uns betrinken oder nicht und können uns halt auch dessen bewusst sein, dass wir gerade betrunken sind und vielleicht jetzt keine lebenswichtigen Entscheidungen treffen sollten. Kleinkinder können das nicht, denen ihr Gehirn ist quasi dauerhaft so.
Ja, und Erwachsenen fällt es ja eben auch schwer, gesunde, gute Gewohnheiten zu schaffen, wie ich trinke nichts mehr oder ich mache jetzt Sport oder so oder ich streite nicht mehr oder ich lästere nicht mehr oder so.
Ja.
Das sind halt einfach alle Sachen so, das fällt Erwachsenen ja schon schwer und das finde ich halt auch vergleichbar mit dem, du sollst nicht hauen.
Ja.
So. Also es ist ja auch eine Gewohnheit, die ein Kind erstmal etablieren muss unter viel schwierigeren Umständen.
Vor allem, weil ein Kind ja auch noch verbal, also so rein vom Wissen, meistens halt nicht genug Worte hat, um einen Konflikt halt gut zu lösen, so, also befriedigend zu lösen.
Ja.
Ja, voll.
Und das muss man sich einfach total, total im Hinterkopf behalten, weil ich glaube, so viele Eltern sind verzweifelt, wenn dann das Kind in die Wackelzahnpubertät kommt und dann mit 4, 5 Jahren auf einmal anfängt zu schlagen, Dinge durch die Gegend zu schmeißen, übelst auszurasten. Und das ist dann gleich der Moment, wo sich dann Eltern denken, okay, ich habe versagt.
Ja, voll. Alles, aber das ist ja in der Pubertät, glaube ich, genauso, dass halt die Konflikte in der Pubertät eigentlich so ein bisschen von da kommen, dass man sich halt denkt, ja, ich habe versagt, mein Kind ist scheiße, und sich vielleicht auch selber nicht mehr so wertvoll fühlt. Vielleicht dann die Anerkennung auch immer, also generell ist das, glaube ich, voll das Problem, wenn man nach von seinen Kindern Wertschätzung und Anerkennung verlangt. So, macht es einfach nicht, werdet ihr nicht bekommen, wenn ihr, so, Liebe ist keine Währung. Ihr habt keinen Anspruch auf die Liebe eurer Kinder. Ihr solltet es euch, also wahrscheinlich kriegt ihr Liebe, aber ihr solltet euch abschminken, Anspruch darauf zu haben.
Ja, es bringt auch nichts, so, du kannst ja schlecht auch, eben, du kannst es nicht kontrollieren, ob du Liebe bekommst oder so, dann freu dich drüber, wenn du sie bekommst, und wenn du sie nicht bekommst, dann ist das so.
Fokussiert euch auf die schönen Dinge in eurem Leben, unabhängig davon, ob euer Kind, das war eine coole Idee, die eine Followerin hatte, die meinte, wenn Kinder in so einer schwierigen Phase sind, wo die Eltern irgendwie auch das Gefühl haben, dass so ein bisschen, dass sie selber den Blick irgendwie auf das Positive verlieren, weil oft ist es ja einfach nur so, dass wir uns so auf das Negative fokussieren, dann kann man mit dem Kind zusammen absprechen, dass es sich ein neues Verhalten irgendwie antrainiert oder eine neue Gewohnheit etabliert, worauf das Kind selber Bock hat, aber das Kind sagt den Eltern gar nicht, welche Gewohnheit das ist, und Eltern suchen ja aber dann automatisch danach, welche Gewohnheit das sein könnte und richten damit den Blick wieder auf das Positive.
Das ist eine sehr, sehr schlaue Idee, ja.
Ja,
das ist cool. Dann suchen die so, was könnte das gewesen sein? Ah, das Kind hat jetzt das, dieses und jenes Positives gemacht. Das könnte es sein. Oder das könnte es sein.
Ja, genau.
Ja, das ist auch eine wirklich sehr schlaue Idee. Und das ist halt auch wirklich sehr, sehr wichtig, auch wenn man halt, ja, auch in dem Fall sind halt diese Ängste und diese Sorgen auch wieder selbsterfüllend, weil es gibt ja eben den Pygmalion und den Golem-Effekt, wenn ich Angst davor habe, dass es jetzt irgendwie negativ ist und dadurch halt das Negative viel stärker sehe und hervorhebe und dadurch negative Erwartungen entwickle, dann wird sich das Kind negativ verhalten. Das kennen wir alle. Wir haben das alle schon gesehen und erlebt bei Kindern. Und andersrum eben funktioniert das genauso, ein Pygmalion-Effekt. Das heißt, wenn man positive Erwartungen hat, das Positive sieht im Kind, dadurch positive Erwartungen hat, wird sich das Kind positiv verhalten.
Ja, voll.
Und deshalb, das ist halt auch super wichtig, einfach immer diesen Fokus nicht zu verlieren. Und auch wenn schwierige Phasen sind. Also ich glaube, ganz wichtig ist eben, wenn man in so eine schwierige Phase kommt, dass man sich sagt, hey, das ist ein Kind. Das ist normal, weil wir alle wissen irgendwie gar nicht mehr, was normal ist bei Kindern, was nicht. Also ist per se erstmal alles normal. Man sollte erstmal alles normal einschätzen und dann sich sagen, hey, das ist eine Phase, die geht vorbei.
Ja, ich finde es auch generell.
Und genau, und eben versuchen, den Blick immer wieder aufs Positive zu richten. Und ich glaube, so mit diesen drei Ideen kommt man da sehr weit und schafft es auch, so schwierige Phasen viel besser zu überstehen.
Ich finde es auch generell sehr spannend, weil ich immer das Gefühl habe, dass gesellschaftlich und auch so generell viel höhere Ansprüche an das Sozialverhalten von Kindern gestellt wird als an das von Erwachsenen. Weil zum Beispiel, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, mich auf die Couch setze und vielleicht erst eine Serie gucke und was esse und die Küche sieht aus wie Scheiße, dann würde jeder sagen, boah, du gönnst dir Selfcare richtig gut, dass du dich auch mal um dich kümmerst, dass du auch mal einen Haushalt, ich weiß nicht, wie sagt man das, alle Viere gerade sein lässt oder so. Ich bin richtig schlecht in Sprichwörtern, ist auch egal. Aber wenn ein Kind nach Hause kommt nach der Schule und sich auf die Couch setzt und einen Fernseher anmacht, dann rasten die meisten Eltern komplett aus. Und so, hey, warum machst du nichts im Haushalt? Hier, die Küche sieht so schlimm aus, dein Zimmer sieht so schlimm aus. Was ruhst du dich hier auf der faulen Haut aus und sowas?
Ja, zum Teil schon. Also wir haben auf jeden Fall, wir haben eben sehr hohe Ansprüche an Kindern. Und also es ist halt einfach so, so schlau, nichts von Kindern zu erwarten, zu sagen, hey, das Kind, das kann halt einfach noch nichts, das verhält sich unvernünftig und bescheuert, weil es hat das eben noch nicht gelernt. Und das ist halt so, ja, mein Kind.
Bescheuert ist gemein. Ich glaube, das ist auch ein ableistischer Begriff, tatsächlich.
Ah, es tut mir leid, das, ja, okay. Ja, aber dass man sagt, das Kind, das haut halt, weil es das eben noch nicht anders gelernt hat und ich bring's denen halt bei. Anstatt sich, ja, man kann sich drüber aufregen, oh, mein Kind haut, ich bin jetzt wütend. Oder man sagt sich,
aber dann wird man ja selber zum Kind wieder.
Ja, genau. Oder man sagt sich halt, ja, mein Kind, das hat das eben noch nicht gelernt und ich bringe ihm das jetzt bei. Ja. So.
Das habe ich letztens, habe ich da in einem Beitrag drüber geschrieben, dass halt, wenn man sich über Kinder aufregt, gerade in der Öffentlichkeit über andere Kinder, die zum Beispiel weinen oder sowas, dann wird man selbst zum Kind emotional gesehen. Das hat richtig viele Leute sauer gemacht. Fand ich irgendwie spannend, weil ich mir dachte, haha, ihr seid in eurer Reaktion jetzt auch wieder die Kinder irgendwie. Mhm. Weil im Endeffekt ist ja das, was wir unseren Kindern beibringen wollen, mehr oder weniger besonnen, auf Konflikte zu reagieren und nicht alles so nah an sich heranzulassen. Wenn du dich aber über was aufregst, was du nicht ändern kannst, wie jetzt zum Beispiel ein weinendes Kind in der Öffentlichkeit, kannst du nicht ändern. Du kannst das Kind nicht ändern, du könntest halt selbst weggehen. Aber wenn du im Problem bleibst und dich einfach darüber aufregst, dann verhältst du dich ja selbst wie ein Kind. Irrational und emotional. Mhm. Aber wenn du halt erwachsen reagieren wollen würdest, dann würdest du als zum Beispiel auch als autistische Person, das finde ich auch super, dann kommen Leute und sagen, na, ich bin aber autistisch und deshalb ertrage ich Kinder einfach nicht. Und dann denke ich mir so, ja geil, du benutzt jetzt hier Autismus als Ausrede, um dich scheiße zu verhalten. Und das finde ich gut an der Community, weil andere kommentieren darunter, ich bin auch autistisch und dann mache ich halt meine Kopfhörer rein oder gehe zu Zeiten einkaufen, von denen ich weiß, dass da keine kleinen Kinder sind. Sorry, aber das ist keine Ausrede, sich scheiße zu verhalten. Und das finde ich halt auch irgendwie spannend, dass dann sowas irgendwie vorgeschoben wird, egal. Anderes Thema. Wenn du erwachsen reagierst, machst du Kopfhörer rein, gehst selbst weg oder fragst, ob du helfen kannst. So. Und wenn du halt selbst trotzig reagierst, dann reagierst du halt mit deinem kindlichen Anteil.
Hm. Ja, das ist ja eigentlich auch, was man mit Erziehung bewerkstelligen möchte. Ja, ja. Dass man Kindern so eine Besonnenheit, Gelassenheit und solche Dinge, einfach solche Kernwerte oder auch Gemeinschaft, Rücksichtnahme und so, dass man Kindern sowas beibringt. Und na klar, sich dann über ein weinendes Kind in der Öffentlichkeit aufregen zum Beispiel, ist dann eben das, was man als Kind hätte lernen sollen, nicht zu tun.
Ja, voll. Aber deswegen, auch das, als erwachsene Person ist es halt auch normal, dass man sich halt nicht immer korrekt verhält und dass man sich manchmal drüber aufregt. Und deshalb ist es so, ich finde es halt so spannend, dass halt Erwachsenen wird es irgendwie so eingestanden, diese Nuancen an Fehlern quasi auch irgendwie zu machen und sich eben aufzuregen, diese kindlichen Anteile auch so ein bisschen auszuleben. Aber sobald Kinder halt kindliche Anteile zeigen, ist es halt komisch, also ist es halt so, ja, verzogen und keine Ahnung.
Ja, genau. Also bei den eigenen Kindern ist es ja halt auch schon oft so, dass man denen das nicht zugesteht, dass man hohe Erwartungen hat.
Fremde Menschen
dass
sie sich, an Kinder.
Genau. Also es ist bei den eigenen Kindern ja schon so, dass die Ansprüche viel zu hoch sind, aber bei fremden Menschen, sobald das Kind weint, sobald das Kind mal was wegnimmt, haut oder so, so im Vorbeigehen, ah, so verzogen oder diese Kinder so. Ja, also das ist schon irgendwie sehr schade.
Guti, willst du doch abschließend was sagen?
Ja, es macht mir Spaß, den Podcast aufzunehmen. Ich freue mich einfach. Schön, dass ihr zugehört habt und wir hoffen, dass ihr vielleicht bewertet, teilt oder was auch immer.
Ja, gebt uns mal 5 Sternis.
Sternis. Also Sternburger Export, bitte. Und ja, dann bis zum nächsten Mal wieder.